herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Mein Name ist Birgitta Hohenester und ich bin in der Abteilung Presse und Kommunikation für die Wissenschaftskommunikation zuständig. Heute begrüße ich Dr. Stefan Zöllner-Tressler. Hallo Stefan.
Ja, hallo Birgitta.
Ja, schön, dass du uns beim Forschungspodcast besuchst. Ich stelle mal kurz deinen Werdegang vor. Stefan ist Professor für Musikwissenschaft und Musikpädagogik an der Hochschule. Er hat an der Hochschule auch studiert und war dann ab 1998 für ein paar Jahre Lehrer und Konrektor an einer Schule. Im Jahr 2000 hat er eine Vertretungsprofessur an der PH Freiburg inne und hat danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Musikdidaktikprojekt gearbeitet. Seit dem Sommersemester 2009 ist er Professor an der PH Heidelberg. Er leitet das Konzertpädagogische Kompetenzzentrum, ist Prodekan der Fakultät für Kultur- und Geisteswissenschaften und Vorsitzender der Bundesfachgruppe Musikpädagogik. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Rezeptionsdidaktik, künstlerische Musikpädagogik, Konzertpädagogik und Musik und Politik. Ja, eigentlich kann man sagen, ist das Fach Musik und die Mitglieder, die sind an dem Forschungspodcast ja von Beginn an dabei, denn die Intro-Musik, die wurde speziell von Paul Stolze vom Fach und anderen Mitmusikern für den Podcast komponiert. Und ich freue mich jetzt, diesen Faden aufgreifen zu können und noch mehr Musikalität in den Podcast zu bringen. Ja, meine erste Frage an dich, Stefan. Du warst nach deinem Studium für ein paar Jahre Lehrer und Konrektor und bist dann aber relativ schnell wieder zurück an die Hochschule, wie die Professurvertretung in Freiburg im Jahr 2000 gezeigt hat. Warum hast du denn den Weg in die Forschung und an die Hochschule wieder gewählt und warum bist du nicht an der Schule geblieben?
Ja, ach, das ist zunächst mal sehr profan, denke ich. Also ich habe einfach mehr Angebote und spannendere Angebote der Hochschule gekriegt als von der Schulverwaltung. Und es ist jetzt nicht so, also ich war gerne Lehrer. Ja. Ich finde, das ist ein toller und ein abwechslungsreicher Beruf, der einem übrigens, wie ich finde, so bei den, besonders bei den Entwicklungsschritten der Schülerinnen und Schüler immer ja auch so Momente von Gänsehaut mit sich bringt. Und deshalb habe ich das gerne gemacht. Aber gleichzeitig bietet natürlich die Hochschule auch die Möglichkeit, solche Bildungsprozesse ganz genau anzuschauen. Und ja, das ist schon sehr reizvoll für mich, muss ich sagen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Gibt es denn so bestimmte Wegmarken bei deinem Einstieg in die sogenannte Scientific Community?
Ja, ich denke, dass es vor allem Menschen sind, die da Wegmarken gesetzt haben. Ich habe bei Ludwig Fincher promoviert. Das war ein großartiger Musikwissenschaftler und ein toller Mensch. Dann aber auch die Begegnung mit dem ja mittlerweile auch zum Freund gewordenen Christoph Kittel, der ganz entscheidend daran teilhatte, dass ich die Vertretungsprofessur in Freiburg bekommen hatte und auch später immer ein Wegbegleiter war. Naja, und natürlich Gregor Pongratz, der mir das Angebot damals gemacht hat, in dem Forschungsprojekt zur didaktisch orientierten Analyse von Musik mitzuarbeiten. Und wie ich finde, ja, auch diese Arbeit in dieser kleinen Forschungsgruppe, die wir da hatten, extrem charismatisch mitgeprägt hat. Also es waren, glaube ich, einfach Menschen, die uns oder die mich begleitet haben und da auch bestimmte Marken gesetzt haben,
ja. Ja, ich erinnere mich auch noch gut an die Zeit. Das war, wie du sagst, wirklich charismatisch ist schon nicht übertrieben vom Begriff. Es war eine tolle Forschungsgemeinschaft und die hat sich gut ergänzt, ja, die verschiedenen Kompetenzen. Das kann ich gut nachvollziehen. Dann hat aber, wenn ich das richtig sehe, es sind nicht nur die Menschen, die dich geprägt haben, sondern ich meine, du bist ja auch Musiker, du leitest einen Chor und bist auch selber, deine Familie ist musikalisch und bist in diesem Fach. Was hat denn der Weg mit deiner Liebe zur Musik genau zu tun? Das fände ich spannend zu wissen.
Naja, das ist tatsächlich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist Musik natürlich was völlig Unglaubliches, etwas, was ja weitgehend immateriell ist und das uns aber trotzdem so umhauen kann, als wenn uns ein Laster überfährt. Und auf der anderen Seite Ja, es ist auch so, dass ich durchaus auch leide an vielen Formen, vor allem jetzt des Musikunterrichts und seinen doch auch immer sozialen Voraussetzungen, die er so hat. Das ist die andere Seite. Also wir haben ja diese Trennung von Musikunterricht an der allgemeinbildenden Schule und dem Instrumentalunterricht an der Musikschule. Ja, und leider ist es so, dass der Instrumentalunterricht großen Einfluss auf die allgemeinbildende Schule hat. Und das habe ich auch selber erlebt, das habe ich auch bei meinen Kindern erlebt. Und ich finde, dass diese Trennung von Musikunterricht an allgemeinbildender Schule und Instrumental an der Unterricht an der Musikschule leider so ist, dass diese Einflüsse in die Schule nicht, vom Instrumentalunterricht in die Schule nicht so richtig passen. Also das ist halt zu Beginn erstmal was einfach mit den Lehrerinnen und Lehrern zu tun, die an der allgemeinbildenden Schule arbeiten, die aber überwiegend eben in der Musikschulwelt musikalisch sozialisiert sind, wie ich ja auch, ja. Und dann sich häufig aber vor allem als Musiker verstehen. Also die haben ihr Instrument erlernt, so eine technische Präzision mitbekommen. Die sind dann so darin geschult worden, musikalisch richtig, was auch immer musikalisch richtig dann ist, vom Lehrer erklärt zu bekommen und das dann nachzumachen in so einem Schüler-Meister-Verhältnis. Und leider ist ja dieser Unterricht aus sich heraus häufig so wahnsinnig defizitorientiert. Also man spielt etwas, man macht dann einen Fehler und dann greift der Lehrer ein und sagt, ja, probier das mal so oder so. Also das ist so ein ganz normaler Ablauf. Das ist ja auch durchaus ein erfolgreiches Modell. Und ich kann auch nicht sagen, dass mir das immer schlimm war für mich. Überhaupt nicht. Sondern man macht da Fortschritte und man findet gewisse Dinge auch wahnsinnig toll. Aber es deckt sich überhaupt nicht mit meiner Vorstellung von Musikunterricht in der Schule.
Und wie wäre dann eher deine Vorstellung von Musikunterricht in der Schule? Was würdest du präferieren?
Nee, ich denke, dass das Musikunterricht in der Schule erstmal nicht dazu da ist, dass wir lauter kleine Instrumentalisten da produzieren oder heranziehen, sondern dass wir so die ganze Bandbreite von Musik und eine ganz umfassende musikalische Bildung von Musik dort auch anbieten sollten. Und dazu gehört eben nicht nur musizieren, sicherlich auch musizieren und auch mal üben und auch bestimmte Fertigkeiten zu erlernen und auch mal was nachzumachen, was andere vorgemacht haben. Das denke ich schon. Mhm. Aber Musik ist eben irgendwie auch ein ja letztlich voraussetzungsloses ästhetisches Phänomen, was wir haben. Wir können ja Musik hören und uns daran begeistern, ohne dass wir ein Instrument spielen erlernt haben müssen. Ne? Und es ist eben auch sowas wie eine soziale Tatsache, wie ich finde. Also ein Phänomen, was Einfluss auf unser Zusammenleben hat. Mhm. Und ein Medium, in dem man sich eben auch künstlerisch ausdrücken kann. Übrigens auch ohne, dass man Preisträger bei Jugend musiziert war. Und letztlich ist es ja ein uraltes historisches Phänomen mit einer unglaublich wertvollen kulturellen Vergangenheit. Ja, alles das sind Dinge, die uns Erlebnisse bescheren können, die man eben so nur mit Musik haben kann. Und das, finde ich, beschränkt sich eben nicht auf einen Takt klatschen zu lernen oder so. Also da ist Musik sehr vielfältig.
Du würdest im Grunde dafür plädieren, dass man eigentlich den Schülern von früh auf schon die Liebe einfach zur Musik eröffnet, zumindest, dass man dieses Angebot macht. Habe ich das richtig verstanden?
Also wir haben im Moment in der Musikpädagogik eine Zeit, in der sicherlich auch durch die Diskussion über Kompetenzen und so stark darüber nachgedacht wird, wie können wir musikalische Fähigkeiten, die wir erlernen und beibringen können, wie können wir die im Unterricht umsetzen? Mhm. Und das möglichst auch stringent aufbauend. Aber wir haben auch bei den Schülerinnen ja genauso wie bei den Lehrerinnen und Lehrern, haben wir riesige Unterschiede in den Klassen. Also die wirklich Kinder, die schon in der Grundschule Preisträger in Jugend musiziert sind, die kommen zusammen in Klassen mit Kindern, die die basalsten Fähigkeiten zum Musizieren nicht mitbringen. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Differenz ist, die kaum zu überwinden ist. Also im schulischen Musikunterricht. Und deshalb muss ich schulischer und kann sich schulischer Musikunterricht nur ganz schwer sukzessiv ein Element nach dem anderen erarbeiten, wo alle im Gleichschritt mit müssen. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Und wir müssen Differenzierungsmöglichkeiten finden, wo sich Schülerinnen und Schüler so ausdrücken können, musikalisch so ausdrücken können und sich immer weiter fortentwickeln können, wie es auf ihrem Niveau in dem Moment, in dem sie es machen, möglich ist.
Ja. Aber da muss ich mal ganz ketzerisch einhaken, weil also da, die Ausbildung an der Hochschule ist teuer. Ja, es ist aufwendig. Die Lehrenden müssen für die Instrumentallehre bezahlt werden. Es gibt viele Instrumente, die sie erlernen müssen. Es gibt die Bedingung, dass man eins schon kann. Auf der anderen Seite wird der Musikunterricht an Schulen ja stetig zusammengekürzt und häufig auch von fachfremden Lehrern mitunterrichtet. Und wenn gestrichen wird an den Stunden, dann beim Sport- und Musikunterricht. Braucht man denn überhaupt noch Musikunterricht in Zeiten der Digitalisierung und auch bei Schwerpunktsetzung im naturwissenschaftlichen Bereich, was ja auch immer stärker wird? Ist das überhaupt noch zeitgemäß, böse gefragt?
Ja, ist erstmal eine gute Frage. Ich meine, wenn man sich so in der aktuellen Situation, die so geprägt ist von kulturellen Shutdowns, anschaut, was kann denn die Musik jetzt dazu beitragen, oder wo steht Musik meinetwegen oder Kultur im Moment, dann muss ich jetzt tatsächlich auch sagen, Musik ist nicht systemrelevant. Ich kann auch überleben, ohne Musik zu machen oder Musik zu hören. Aber ich denke, dass Musik gesellschaftsrelevant ist. Und das kann ich jetzt im Prinzip ja auf zwei Weisen deutlich machen. Ich kann auf der einen Seite so eine Art Anti-Haltung einnehmen und auf der anderen Seite so eine eher analysierende Haltung. Und beides ist eigentlich wichtig im Umgang mit Musik und auch wichtig, wie ich finde, übrigens für Musiklehrerinnen und Musiklehrer im Studium. Ich kann mir als Musiklehrer das Ziel setzen, Musik so als Gegenpol, ne? Also als Anti-Haltung zu dieser ganz glatten und flachen und digitalen Welt und die ganz oberflächlich ist. Das kann ich mir ja vorstellen. Das kann ich auch versuchen zu vermitteln. Eine Geige ist eben eine Geige und ein Klavier oder ein Saxophon, die kann ich anfassen und unmittelbar damit körperliche Klänge erzeugen. Und das ist natürlich beglückend, das ist völlig klar. Und damit bildet es etwas anderes als ein kaltes, glattes iPhone oder ein Tablet, auf dem man ja auch Musik machen kann. Aber es ist eine andere Form, Musik zu machen. Und ich kann aber auch auf der anderen Seite Dinge in die Welt meines Unterrichts aufnehmen und darauf auch in irgendeiner Weise musikalisch reagieren. Also ich kann ja mit digitalen Instrumenten Klänge erzeugen, die ich auch Klänge erzeugen, die ich zum Beispiel mit so einem ganz konventionellen Instrumentarium gar nicht hinbekomme. Und die so Ausflüge, was die Erfahrung, die wir machen, ist, dass so, gerade wenn man Ausflüge so in neuere Kunstmusik, also in tatsächlich aktuelle Kunstmusik macht, dass die sich viel leichter mit den Kindern und Jugendlichen realisieren lassen, wenn sie diese traditionelle Musikvorstellungen nicht haben und durch neue Medien, digitale Instrumente auf ganz neue Klangweisen hingeleitet werden und dort dann wirklich.
Sorry, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja. Kannst du da mal ein Beispiel machen? Ich glaube, ihr habt doch mal so auch experimentiert mit Schülern mit diesen digitalen Instrumenten.
Also wir haben zum Beispiel jetzt im Rahmen eines Projektes haben wir in einer Schule wollten wir tatsächlich neue Kunstmusik machen und haben gedacht, wir vertonen Bilder. Und ich habe das beobachtet, da war eine Gruppe, die hat einen Geigenschüler gehabt, der hat einen wunderschönen Geigenton gehabt, der konnte ganz toll Geige spielen. Aber die Gruppe kam aus diesem konventionellen Experimentieren oder aus diesem konventionellen Musizieren, kam sie nicht raus. Es war es war wunderschön, aber es war ganz typisch, eine kleine Rondoform, so das, was man sich unter einem schönen Musikstück vorstellt. Und dann hatten wir eine andere Gruppe, die ausschließlich mit unkonventionellen Tonerzeugern und mit elektronischer Verfremdung dieser Klänge gearbeitet hat. Und die hatten alle iPads als Interfaces dann dabei und haben damit experimentiert. Und das war viel offener, viel unkonventioneller, viel, aber letztlich auch sehr viel beeindruckender, obwohl sie praktisch die gleiche Aufgabe hatten. Also da hat haben die digitalen Medien dazu geführt, auch der Umgang damit dazu geführt, dass wir ja doch einen deutlich moderneren, wenn man das so sagen kann, jedenfalls an die zeitgenössische Kunstmusik viel stärker angelehnten Klangeindruck hatten.
Und habt ihr die Schüler mitgenommen? Die waren doch bestimmt ganz arg bei der Sache, kann ich mir vorstellen.
Ich denke, ja. Es war nicht ganz, also naja gut, das war, ist denke ich auch ein Altersproblem gewesen. Die waren ein bisschen in der Pubertät und hatten eh Schwierigkeiten da, sich so auf einer Bühne zu präsentieren. Wir haben das dann auch quasi öffentlich gemacht in der Mannheimer Kunsthalle damals. Und das war nicht ganz einfach. Und da ist es natürlich leichter, sich hinter so einem Instrumentarium auch zu stellen und damit ein bisschen spielen und dann auch so ein bisschen zu versinken in diese Welt. Als wenn man sich jetzt mit einer Geige dann und einem konventionellen Instrument hinstellen muss und diese Bühnenerwartung ja tatsächlich auch bei den Zuhörern evoziert und dann auch irgendwie glaubt, sie erfüllen zu müssen.
Ne? Ja, spannendes Thema. Ich schaue mal kurz auf die Uhr und sehe, wir haben schon noch ordentlich viel geredet und ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ich würde gerne mal das Thema ein bisschen erweitern und wechseln, weil ich möchte gerne mal noch zu deinen speziellen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten kommen, Stefan. Da gibt es das Konzertpädagogische Kompetenzzentrum an der Hochschule, wie anfangs schon mal erwähnt. Wenn ich die Idee richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass man Konzertveranstalter der Region mit verschiedenen pädagogischen Institutionen vernetzt. Und das Kompetenzzentrum soll so eine Art Drehscheibe sein, die diese Institutionen miteinander vernetzen könnte. Also zum Beispiel die Schule mit Lehrkräften und Schülern, die Hochschule mit Lehramtskandidaten und Lehrenden oder auch Konzertveranstalter mit Künstlerinnen und Kunstprojekten. Könntest du da mal ein bisschen tiefer einsteigen und uns erklären, wie dieses Kompetenzzentrum arbeitet, wer da mitwirkt und vielleicht sogar auch an der Aufführung erklären, wie das funktioniert? Also ich denke da an die Kinderoper Divan, die letztes Jahr erfolgreich aufgeführt wurde in der Hochschule. Das wäre interessant.
Ja, klar. Also grundsätzlich ist es erstmal ein früher Arbeitsschwerpunkt von mir gewesen, den ich auch in der Zeit, bevor ich jetzt an die Hochschule gekommen bin, schon verfolgt habe. Und für mich war Konzertpädagogik immer ein Versuch, der jetzt vielleicht nicht so im Mainstream der Musikvermittlung, die häufig synonym gebraucht wird mit Konzertpädagogik, gelegen ist und der die stärker versucht hat, wegzukommen von den reinen Konzerthäusern und Musikschulen, die Konzertpädagogik machen, und reinzukommen in die Schulen selbst. Also dieser konkrete Zusammenhang, nicht, dass die Eltern jetzt am Sonntag dann mal ins Kinderkonzert des städtischen Orchesters gehen, sondern dass die Schulen tatsächlich die Arbeit machen, um dieses Konzerterlebnis pädagogisch vorzubereiten und pädagogisch zu begleiten. Und dazu muss man die Schulen mit den Konzertveranstaltern vernetzen. Das war die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, die wir aber auch gleich zu Beginn quasi in Kooperation mit der Musikhochschule Mannheim gemacht haben. Damals Werner Jank noch, der damit gearbeitet hat. Und dann aber auch bald mit ganz vielen Kooperationspartnern hier in der Metropolregion überhaupt. Also wir haben in Heidelberger Frühling eine große Veranstaltung an der PH gehabt, ganz in ganz frühen Zeiten. Auch das Theater Heidelberg hat mitgemacht mit einer Regionaloper sozusagen. Wir haben die Orientalische Musikakademie dabei, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dann aber auch ein sehr spezifisch pädagogisches Projekt, die Laterna Musica, ist eine Gruppe aus Frankfurt und eben die Schulen und eben Lehrende aus von der PH aus dem Fach. Und diese Divan-Oper, das war ein ganz, oder nicht Divan-Oper, sondern die war Kammermusikspiel oder Kinderoper, die wir gemacht haben. Das war jetzt wiederum ein Kooperationsprojekt mit dem Transferzentrum, was wir durchgeführt haben. Da ist ja das Teilprojekt Interkulturelle Bildung und das musikalische Projekt der Lieder aus der Fremde. Und da hatten wir aus diesem Projekt heraus einen Kompositionsauftrag an einen Mehmet Yeselçay gegeben, der ein Münchner Komponist ist, zu Goethes Divan etwas zu komponieren. Und da haben wir eine Kammermusikfassung von erstellt. Und diese Kammermusikfassung wurde dann eingebunden ins Studium. Wir haben eine Lehrveranstaltung. Die Veranstaltung heißt Konzertpädagogisches Projektmanagement. Okay. Und die Idee dahinter ist, dass die Studierenden dann komplettes Kinderkonzert planen, durchführen und auswerten sollen. Also mit allem drum und dran. Werbung machen, Schulen anschreiben und einstudieren des Werkes und Sätze schreiben und dann die Kinder begleiten an die Stellen, den Saal organisieren, Licht organisieren und so weiter. Also das ist das komplette, liegt komplett in der Verantwortung dieses Seminars. und wurde durchgeführt zusammen mit der Theaterpädagogik, die wir gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir aus diesem Divan-Thema und der Musik von Jeselczai haben wir dann pädagogisches Projekt gemacht, bei dem dann zum Beispiel eben in Schulklassen in Schwetzingen waren, in der Moschee im Schlossgarten oder auch hier am Goethe-Denkmal am Heidelberger Schloss. Und ja, dann haben wir dieses mit Schülerinnen und Schülern zusammen zum einen pädagogisch gearbeitet, zum anderen aber auch musikalisch gearbeitet und die eingebunden in die Aufführung. Also da gab es einen Kinderchor, der mitgemacht hat. Die Kinder haben so kleine Rollen übernommen und haben die gespielt in der kleinen Kinderoper. Und das Ganze wird jetzt halt übertragen und als Transferprojekt übertragen für die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, wo dann Education-Programme aufgelegt werden und da diese Kammermusikfassung auch nochmal gespielt wird. Genau.
Wow, ich bin ganz beeindruckt. Das klingt ja unglaublich umfangreich und aufwendig und auch sehr kooperativ. Da sind so viele verschiedene Leute beteiligt. Auch, dass die Schulklassen mit eingebunden sind, das ist ja, also finde ich ganz toll. Da sind bestimmt viele Leute vom Fach auch beteiligt gewesen, oder?
Ja, also ohne das ist das gar nicht zu leisten. Also das ist in Hauptverantwortung von Wessela Kostova-Giesecke, die dieses Programm macht, dieses Seminar macht. Und jedes Jahr eben auch ein Kinderkonzert aufführt, immer auch unter Beteiligung von Schulklassen und mit pädagogischem Begleitprogramm. Und natürlich die Studierenden, aber auch jetzt Lehrende aus dem Fach, auch andere Seminare, die dann zum Beispiel Lichttechnik, Tontechnik machen müssen. Klar, das ist ein großes Projekt, was wir einmal im Jahr machen, was von ganz vielen Teilen des Fachs mit unterstützt werden muss. Bis hin zu den Gesangslehrerinnen und Gesangslehrern, die da auch die Rollen dann mit erarbeiten, ne? Klar.
Ja, toll. Wir haben ja auch eine Theaterpädagogik im Haus, die hast du ja auch eben erwähnt, die hat dann auch mitgewirkt. Also das, ja, das ist ganz beeindruckend, finde ich. Das ist toll. Es gibt noch ein anderes beeindruckendes Projekt an Fortbildungsangebot, nämlich das sogenannte Musikatelier. Das gibt es, glaube ich, schon auch seit mindestens 10 Jahren, soweit ich mich erinnere. Das wird in Zusammenarbeit mit der Professional School unserer Hochschule, also unserer Weiterbildungseinrichtung für Lehrkräfte, durchgeführt. Ich habe mal geschaut, die Nachfrage in den letzten Veranstaltungen war auch häufig wirklich sehr groß. Also über 100 Teilnehmende haben da mitgemacht. Das sind spannende aktuelle Themen, wie zum Beispiel Hip-Hop, Moves and Words. Oder das letzte Seminar hieß Rhythm and Body. Und das wurde sogar online durchgeführt in der Pandemiezeit. Kannst du ein bisschen was über dieses Musikatelier erzählen und welche Idee dahinter steckt und wie auch die Resonanz ist und vielleicht auch die Perspektiven?
Also es ist wirklich schon bestimmt über 10 Jahre dieses Musikatelier wurde gegründet von Ina Schuchert-Groth und dann auch weitergeführt jetzt von Matthias Schillmüller. Und die Grundidee ist erstmal, dass ein guter Lehrer eigentlich immer auch ein lernender Lehrer ist. Und ich denke, dass das die Studierenden in diesem gemeinsamen Setting mit erfahrenen Lehrkräften zusammen schon erfahren können. Also dieses sich immer wieder weiterbilden und auch an den Situationen mit den Kindern weiterbilden, dass das jetzt nicht nur eine Aufgabe ist, die man dann irgendwann in der dritten Phase der Lehrerinnenbildung dann ja mal angehen kann, sondern dass die von Anfang an notwendig ist, diese Haltung, die es da gibt. Und das ist, glaube ich, die Grundidee. Und das macht aber jetzt diese Zusammenarbeit. Also wir haben dann in diesem Musikatelier immer wieder auch Studierende, die Workshops für erfahrene Lehrerinnen und Lehrer anbieten und neue Impulse, sowohl musikalische als auch pädagogische Impulse, mit in diese Veranstaltung einbinden. Das macht das, glaube ich, so erfolgreich, dieses Projekt. Und diese Durchmischung von unterschiedlichen Ansätzen ist, denke ich, eine der wesentlichen Möglichkeiten, um solch eine Resonanz wie mit diesem Musikatelier zu bekommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Verdienst vor allem von Matthias Schillmüller und den Studierenden, die da immer wieder neue Programme auflegen und immer wieder neue Workshops initiieren in Zeiten, in denen wir nicht nur praktisch studierte Schulmusiker anbinden wollen an diese Veranstaltung, sondern eben auch, wo wir sehen, dass wir viel, viel, viel zu wenig MusiklehrerInnen an den Schulen haben, wir tatsächlich ein Fortbildungsangebot haben, dass auch jetzt fachfremd unterrichtende MusiklehrerInnen dann für für die ansprechend ist und auch wirklich genutzt wird von denen. Und
das wollte ich gerade fragen. Das nutzen das tatsächlich dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die eben keine Musiklehrerausbildung haben. Die melden sich auch
ganz
an.
Viel.
Und
machen dann also da sind ganz viele. Ja, ja, ja. Also weil es auch ein sehr niederschwelliges Angebot ist und durch die regelmäßige Institutionalisierung quasi immer auch wieder neue Impulse reinkommen für Leute, die jetzt nicht brillant ein Musikinstrument spielen können, ja. Aber wir haben auch viele Kolleginnen, die in den Schulen sind und nicht Musik studiert haben, aber trotzdem tolle Musiker sind, ja. Das muss man ja auch sagen. Auch die werden da angesprochen, ja.
Wie kann man sich da anmelden? Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt zum ersten Mal hören und sich dafür interessieren, an wen muss man sich da wenden?
Also grundsätzlich ist das ein ganz normales Fort- und Weiterbildungsangebot der Professional School und ist aber auch eingebunden in die Fortbildungsangebote des Regierungspräsidiums. Also ist ein ganz normales Fortbildungsangebot, was auch zertifiziert ist. Und über die Portale dort auch, also für jeden erreichbar und einfach, wirklich einfach zu belegen ist. Also das ist überhaupt kein Problem. Entweder über die Homepage der PH oder eben über die Portale des Regierungspräsidiums in der Schulverwaltung.
Ja, prima. Tolle Anregung. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe ja anfangs auch erwähnt, dass du auch Prodekan bist und auch seit 2014 Sprecher der Landesfachschaft und seit 2017 Vorsitzender der Bundesfachschaftsgruppe Musikpädagogik, die ist abgekürzt BFG. Ich möchte noch mal ein bisschen zurück zum Forschungspodcast sozusagen. Wie schärft denn diese organisatorische Arbeit, die ja auch sehr wichtig ist, auch gerade in den Hochschulen, in der Selbstverwaltung, aber auch eben in solchen speziellen Fachvereinigungen, schärft es auch dein wissenschaftliches Profil und hat es auch Bedeutung für das Fach an der Hochschule?
Also ich glaube, ja, das war letztlich kein Zufall, dass ich da Vorsitzender der BFG geworden bin, denn diese Bundesfachgruppe versucht eigentlich Hochschule und Referendariat so einander gleichsam phasenverschiebend näher zu bringen. Und das ist ja etwas, was wir jetzt in der pädagogischen Hochschule durchaus ja auch proklamieren und auch wirklich leben, wie ich finde. Also diese enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Also ich bin überzeugt davon, dass LehrerInnenbildung irgendwie akademisch sein muss. Also das ist ein Credo von mir sozusagen. Jürgen Vogt, das ist ein Hamburger Musikpädagogik-Kollege, der hat das mal damit begründet, dass LehrerInnen so eine Lizenz haben, eine Lizenz für Entscheidungen über den Lebensweg von anderen Menschen. Und diese Lizenz überträgt uns ja jetzt letztlich die Gesellschaft, ne? Und die gibt uns als LehrerInnen damit Macht, zum Beispiel eben darüber zu entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium geht oder nicht. Und da ist es mir jetzt wohler, auch als Familienvater, wenn diese Macht von Menschen übernommen wird, die ein akademisches Studium haben, das sich nicht eben darin erschöpft, Rezepte zu verteilen, sagen wir mal, und die mir dann irgendwann mal sagen können, wie man jetzt eine Gruppenarbeit in der Schule sinnvoll und wirksam durchführen kann. Aber gleichzeitig ist ja der Lehrerberuf auch ein praktischer Beruf und braucht so eine gewisse handwerkliche Basis auch. Und ich glaube, dass diese Abhängigkeiten von Theorie und Praxis, das ist, was ich in letzter Zeit in so meinem Forschungsinteresse auch deutlich gezeigt hat und was ja in der BFG quasi als Genese oder Entstehung dieser Vereinigung mit verankert ist und doch durchaus sich bei mir jetzt deutlich geschärft hat in letzter Zeit. Also ich glaube, dass diese Verbindung von Theorie und Praxis, die wir an der PH jeden Tag praktisch mit Leben erfüllen, dass die nochmal deutlicher in meinen Forschungsfokus auch gekommen ist.
Ja, interessantes Thema. Da fällt mir der Daktylos zu ein, unsere Hochschulzeitschrift, die wird in diesem Jahr genau zu diesem Thema herauskommen, nämlich Theorie und Praxis. Da lassen sich bestimmt Punkte anknüpfen. Also nochmal drüber sprechen, den Kontext. Mhm. Das, was organisch da auch ganz schön dran passt, finde ich, ist auch die Frage der Nachwuchsförderung in eurem Bereich. Ja, die Hochschule ist seit 2017 ja Mitglied von einem Konsortium, das heißt Konsortium Graduiertenschule Musikpädagogik. Das ist eine Fachgemeinschaft von verschiedenen Hochschulen und Universitäten, um Promovierende in der Musikpädagogik zu fördern und zu unterstützen. Würde mich schon mal interessieren, ob dieses Angebot an der Hochschule angenommen wird und wie das Qualifizierungsprogramm denn aussieht. Also wie sind da eure Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs?
Also man kann jetzt nicht behaupten, dass wir überrannt werden von Absolventinnen und Absolventen der PH, die promovieren möchten. Mhm. Und die Einbindung des Fachs in diese Graduiertenschule ist auch ein bisschen daraus motiviert. Also es gibt vielleicht PH-weit, das kann ich gar nicht beurteilen, aber es gibt Schwierigkeiten, Doktorandinnen und Doktoranden für eine wissenschaftliche Karriere zu gewinnen. Zum einen ist natürlich Schule ein sicherer und attraktiver Arbeitsplatz und häufig auch sicherer und attraktiver als eine wissenschaftliche Karriere, völlig klar. Aber es gibt auch Hindernisse, wie ich finde, die im System liegen. Also wenn man sich jetzt beispielsweise unseren Primarstudiengang anschaut, dann hat er ja nur 2 Semester an der Hochschule. Und damit haben die Absolventinnen und Absolventen überhaupt keine formale Berechtigung zu promovieren im Anschluss an ihr Studium. Und wenn sie dann erstmal im Referendariat sind, dann ist es schwierig, sie wieder zurückzukriegen, weil sie danach die Stelle haben wollen. Dann, wenn sie in der Stelle sind, dann sind sie gehen sie diese den Verbeamtenlebenslauf. Ja, und dann sie da wieder rauszueisen und auf eine befristete Angestelltenstelle zu bekommen, ist extrem schwierig. Ja, also wenn sie überhaupt eine Stelle bekommen. Und hier greift jetzt zum Beispiel dieses strukturierte Doktorandenprogramm der Graduiertenschule und ermöglicht jetzt neben einem diesem intensiven Austausch, den wir da pflegen in dieser Gemeinschaft, aber eben auch ganz strukturiert Projekte und das Sammeln von ECTS-Punkten, das muss man ganz klar sagen, um dieses Manko, was wir mit unserem Masterstudium haben in der Primarstufe, wieder auszugleichen. Mhm. Das ist dann der angenehme Nebeneffekt, neben natürlich jetzt tatsächlich dem Versuch, jetzt da eine Plattform für unsere Nachwuchswissenschaftler zu finden, auf der sie sich unglaublich gut austauschen können.
Mhm. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, wenn man Lehrer ist, dann als abgeordneter Lehrer an die Hochschule zurückzukehren und dann nochmal zu promovieren? Oder ist es dann, also das fällt bestimmt aus diesem Graduiertenkolleg raus, wäre aber doch auch eine Variante, sich nochmal weiter zu qualifizieren. Wird das angenommen?
Wir haben, also die letzte Stelle, die wir hatten, das ist die Stelle im Transferprojekt, die haben wir nicht mit einer Abordnung besetzen können, weil es keine Abordnung zu der Zeit gab. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zu der Zeit war es nicht möglich, weil so wenig Lehrer da sind. Die lassen die Leute nicht aus der Schule raus. Es mag jetzt andere Programme geben, in denen das funktioniert, aber unsere Erfahrungen sind da extrem negativ. Kann ich jetzt, ja, weiß ich nicht, aus der Sicht der Schulverwaltung kann ich das natürlich verstehen. Die brauchen die Lehrerversorgung und das ist im Moment primär. Dann werden die Leute eben nicht in solche Elfenbeinprojekte entlassen. Ja.
Da ist er wieder, der Elfenbeinturm, genau. Den du aber so schön mit Theorie und Praxis übersetzt hast. Stefan, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unseres Zeitfensters angekommen, aber ich wollte dich trotzdem fragen, ob du noch Anmerkungen hast oder ob wir was Wichtiges vergessen haben. Also ich hätte noch 2, 3 Fragen vorbereitet gehabt, aber leider ist die Zeit schon zu Ende. Dennoch die Frage an dich, gibt es noch was zu sagen?
Das Fach Musik kann man, glaube ich, wenn man es auch an der Hochschule erlebt, nicht verstehen oder nicht wirklich in seiner Gänze wahrnehmen, wenn man nicht die Vielfalt der Stile mit berücksichtigt. Und das ist das Beglückendste, was ich jetzt in meiner musikalischen Laufbahn und auch in meiner akademischen Laufbahn bisher mitbekommen habe, nämlich dass da Rockmusiker, Jazzmusiker, Popmusiker, aber auch klassische Kunstmusiker mit ihrem Geigenstudium zusammenkommen, zum Teil auch zusammen über die Stile hinweg miteinander musizieren, bis hin zu Jingle-Produktion für Podcasts und diese Überschneidungen da wirklich einbringen und manchmal tatsächlich an einem Abend auf der Bühne in Rockkluft stehen und am nächsten Abend aus einer kleinen Oper was präsentieren. Das ist schon erstaunlich und das finde ich, ja, diese Vielfalt hat, glaube ich, kaum ein anderes Fach zu bieten. Und das macht mich so froh, dass ich in diesem Fach arbeiten kann.
Ja, das kann ich unheimlich gut nachvollziehen. Das war, als ich anfing in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule und ich habe damals auch noch viele andere Projekte organisiert für die Hochschulleitung, Abschlussbälle und so weiter. als Fachmusik zuverlässig da, wenn es darum ging, diese Anlässe zu gestalten, ob das eben Abschlussfeiern waren oder kleine Festivitäten oder was auch immer. Das Fach hat mit so viel Vielfalt unterstützt, es war wirklich, das macht ganz viel Lebendigkeit an der Hochschule aus. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da Einblicke in deine musikpädagogische Arbeit und Forschung zu geben. Also ich habe, obwohl ich ja schon viel wusste, auch noch ganz viel Neues erfahren und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Bleibt mir noch abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse an dieser Folge vom Bildungsplausch zu bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Erzählen Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen, Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten von uns. Und wir freuen uns auch über Feedback per Mail. Einfach an die Mailadressen, die Sie auf der Podcast-Seite finden, eine kleine Nachricht schreiben. Wir freuen uns. Seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei, denn Ende Februar gibt es wieder eine neue Folge vom Forschungspodcast Bildungsplausch.
Das war der Bildungsplausch. Der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter. Oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting. Mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.